Also guten Tag und vielen Dank für die nette Vorstellung. Leider haben wir keine Vorstellung bekommen für meinen Co-Referenten, den Herrn Helmut Platz aus dem BFW.
Das tut mir sehr leid. Ich dachte, ihr redet nacheinander.
Nein, wir machen das gemeinsam.
Okay, also dann sage ich natürlich, dass Helmut Platz dabei ist und er als Lehrer in Würzburg tätig ist und in dem Bereich viele Unterstützungsangebote in Würzburg am BFW macht. Tut mir leid. Oder the floor is yours.
Danke.
Okay, dann will ich zuerst einen kurzen Überblick darüber geben, worüber wir sprechen möchten. Und zwar haben ja einige von Ihnen vielleicht mitbekommen, dass wir kurzerhand für diese Präsentation eine Umfrage zur Verteilung von iOS und Android unter blinden und sehbehinderten Nutzern gestartet haben. Deren Ergebnisse möchten wir kurz präsentieren. Danach stellen wir einige Apps einmal zum Thema Navigation, dann Information und öffentliche Verkehrsmittel vor, die uns besonders gut gefallen. Und danach geht es um Indoor-Navigationssysteme und wir zeigen da eines davon ausführlich, das im BFW verwirklicht wurde. Und anfangen werden wir allerdings mit einem Praxisbericht aus der Arbeit von Helmut Platz, der seit, ich glaube, 5 Jahren schon blinde und sehbehinderte Menschen im Umgang mit dem Smartphone als Orientierungshilfe unterrichtet und sich in den letzten Jahren auch mit den Indoor-Lösungen beschäftigt hat.
Ja, guten Tag. Nach dem vorhergehenden Vortrag, besonders mit dem Film, mit dem Crash-Test-Dummy, hat wahrscheinlich keiner mehr Lust, überhaupt über die Straße zu gehen. Ich hoffe, dass ich als Rehabilitationslehrer für Orientierung und Mobilität Ihnen die Angst dann wieder nehmen kann. Das ist mein Job. Und zur besseren Anschaulichkeit möchte ich zunächst ein paar Beispiele aus meiner Praxis aufführen. Da gibt es zum Beispiel den Nutzer des Smartphones, der generell mit der Bedienung der Fingerbewegungen, auch Gesten genannt, überfordert ist. Sie sind einfach für ihn zu schwierig. Also nimmt er die Spracheingabe, um nach dem Standort zu fragen und auch die Spracheingabe, um seine Kontakte anzurufen oder Nachrichten zu diktieren. Dadurch hat er die Sicherheit, Hilfe holen zu können, falls er sich verlaufen sollte. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Eher selten, aber doch schon vorgekommen, eine blinde Angestellte, die beruflich viel unterwegs ist, bekommt das Smartphone einschließlich der Schulung in Orientierung und Mobilität vom Integrationsamt bezahlt und kann damit neben den üblichen Navigationsmöglichkeiten auch ihre Dienstreisen mit diversen Apps planen. Oder ein sehbehinderter Neuankömmling betritt das Berufsförderungswerk Würzburg und hört einen Willkommensgruß mit einem sprechenden Wegweiser und kann mit Hilfe von QR-Codes an den Türschildern weitere Informationen bekommen. Wie das funktioniert, erklären wir gleich genauer. Das sind die Möglichkeiten. Es gibt aber auch Grenzen der Mobilität von Tür zu Tür. Das Handy kann den Langstock nicht ersetzen. Beim Umgehen einer Baustelle hilft bisher keine App. Das Smartphone kann den menschlichen Orientierungssinn nicht ersetzen, aber es kann die Möglichkeiten deutlich erweitern. Diesen Prozess zu begleiten ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Und es gibt technische Grenzen, beispielsweise bei der derzeitigen Genauigkeit der Satellitenortung. Die meisten Entwickler von Navigations-Apps kennen außerdem nicht die Bedürfnisse von blinden Fußgängern und da meine ich nicht nur die Vermeidung von Barrieren. Auf diesen Punkt kommen wir im Laufe unserer Präsentation noch zu sprechen. Bevor wir unsere Umfrage vorstellen, möchte ich 2 Aussagen gegenüberstellen. Laut Bitkom vom Februar 2017 können sich 71% aller Deutschen ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen. Das kann man positiv wie negativ interpretieren. Aber ein Kommentar eines älteren blinden Menschen in unserer Umfrage, Zitat, seitdem ich mein iPhone und mein iPad habe, komme ich mit allem gut zurecht und ich fühle mich als wertvoller Mensch. Dies wirkt so ganz anders und es ist auch eine andere Situation. Meine Meinung dazu, das Smartphone als Hilfsmittel ist ein ähnlicher Meilenstein, wie die Erfindung der Brailleschrift einer war. Das motiviert mich persönlich, immer wieder Neues auszuprobieren und damit an der schnelllebigen Entwicklung mitwirken zu können. Nun kommt erstmal Sandra zu unserer Umfrage.
Genau, die möchte ich erstmal einleiten. Erstmal Vielen Dank an alle diejenigen, die uns dabei unterstützt haben, unseren Aufruf zur Umfrage verbreitet haben. Wir freuen uns sehr über die große Teilnahme, wie viele Teilnehmer wir hatten, sage ich gleich noch. Zuerst einmal haben wir die Umfrage mit Hilfe von Google Forms erstellt und sie getestet mit den aktuellen Versionen von JAWS, Window Eyes und NVDA. So, und dann auch noch auf Android 6 und iOS, dem aktuellen. Und wir konnten keine Probleme feststellen, haben aber leider ein paar Rückmeldungen bekommen, dass manche Nutzer die Umfrage nicht ausfüllen konnten. Das heißt, leider waren wahrscheinlich einige ausgeschlossen, die gern teilgenommen hätten. Das Vorgehen war so, die Umfrage war vom 25. Januar bis zum 19. Februar geöffnet und der Link dazu wurde über Facebook, Twitter, einschlägige Smartphone-Mailinglisten für Blinde und Sehbehinderte und auch über die Newsletter vom BBSB, ABSV und DBSV verbreitet. Nochmals vielen Dank dafür. Und wir haben 983 Teilnehmer gewinnen können. Und Helmut wird, Mikrofon im Weg. Helmut wird die Zahlen jetzt ein bisschen genauer vorstellen.
Ja, ich fasse einige Zahlen auch zusammen. Die genauen Zahlen werden wir dann ins Netz stellen. Die erste Frage lautete, sind Sie blind oder sehbehindert? 60,9% haben geantwortet, Sie seien blind, 39,1% sehbehindert. Das heißt, die blinden Teilnehmer haben überproportional geantwortet. Die Schätzung, es gibt keine genaue Statistik in Deutschland, liegt bei etwa Verhältnis blind-sehbehindert bei 3 zu 10. Genauere Zahlen finden Sie auf der Seite des DBSV. Wie alt sind Sie? 2,7% haben nur geantwortet, jünger als 20 Jahre. Da haben wir mehr erwartet. Aber wahrscheinlich waren uns die Kanäle nicht alle bekannt, über die wir diese Altersgruppe erreichen können, obwohl spezielle Einrichtungen angeschrieben worden sind. 16,6% liegen zwischen 20 und 34, 30,8% zwischen 35 und 49, 35,9% zwischen 50 und 64. Also ein leichter Trend zu den Älteren. Und 14% haben tatsächlich über 65 auch ein Smartphone. Wie lange nutzen Sie schon das Smartphone? Ein Großteil der Teilnehmer nutzt ihr Smartphone länger, also 83,5%, also länger als 2 Jahre. Der Rest zwischen 1 und 2 Jahren oder weniger als 1 Jahr. Wir schließen daraus, dass das Smartphone inzwischen ein akzeptiertes Hilfsmittel ist. Welches Betriebssystem hat das Smartphone, das Sie hauptsächlich nutzen? 78,8% antworteten iOS von Apple. Das liegt sicherlich auch daran, dass natürlich überproportional mehr Blinde teilgenommen haben. 19,5% Android, 1,7% Sonstiges, also sehr wenig. Die Sonstigen waren Seniorenhandys, BlackBerry, Windows Phone und Symbian. Haben Sie schon einmal das Betriebssystem gewechselt? Haben geantwortet 81,6% mit Nein. Also alle waren sehr treu. Etwas weniger haben von iOS zu Android gewechselt und etwas mehr von Android zu iOS und 6,9% waren sonstige. Das waren vielleicht auch Antworten von Menschen, die 2 Handys auch parallel nutzen oder die vielleicht Symbian nutzen. Welche Bedienungshilfen nutzen Sie unter iOS? Hier wieder entsprechend der hohen Anzahl der blinden Teilnehmer. 73,9% nutzen die Sprachausgabe VoiceOver, 16,4% VoiceOver und Zoom und nur knapp 10% die Vergrößerung, also Zoom. Welche Android-Version nutzen Sie auf Ihrem Hauptgerät? Das waren dann 192 Antworten. Das aktuelle System Nougat steht mit 9,4% nur an 4. Stelle. Marshmallow mit 6, Version 6, haben 31,2% und 16,7% nutzen Lollipop, die Version 5. Ein kleiner Rest nutzt noch die Android-Version 4 und 26,6% erstaunlicherweise wissen gar nicht, welches Betriebssystem sie auf Android nutzen. Es ist ein bisschen schade, dass es noch nicht so weit ist, dass Nougat sich auf den Geräten durchsetzt, denn Nougat bietet für Anwendungs- und Entwickler neue Schnittstellen für Barrierefreiheit. Aber das wird sich ja in den nächsten Jahren dann ergeben.
Ist aber überdurchschnittlich.
Überdurchschnittlich ist?
Ja, ja, die aktuelle Nougat-Zahl ist ja bei 2%.
Okay.
Oh, ist ja schön.
Ah ja, okay. Also ich habe noch eine Zahl zu iOS, so ganz allgemein von iPhone-Ticker. iOS 10 hat momentan, also zum Stand von heute, einen Marktanteil von 79%. Ja. Ja, es ist halt ein Phänomen, dass bei Android es sehr verteilt ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass manche Geräte das neueste Update ja gar nicht mehr bekommen. Welche Bedienungshilfen nutzen Sie unter Android? Zum 51,6% nutzen nur die Vergrößerung. Das liegt daran, dass also offensichtlich das deutlich mehr Sehbehinderte Android nutzen. Ich meine, es gibt da zwei Gründe dafür. Erstens, es gibt Android-Geräte, die größere Bildschirme haben, die auch preiswert sind. Und der zweite Grund liegt daran, dass die Vergrößerung, also Zoom, meiner Meinung nach bei Android einfacher einzuschalten ist, einfacher zu aktivieren und auch diese Fingerspreizgeste mit Daumen und Zeigefinger kann man da gut einsetzen. Es ist einfach viel einfacher, den Bildschirm größer darzustellen. Und nur knapp 20% nutzen Screenreader und Vergrößerung und immerhin 27,6% nur den Screenreader. Ich habe die letzten 1,5 Jahre ein Samsung Galaxy benutzt mit der Sprachausgabe TalkBack, die da Voice Assistant heißt. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit diesen Möglichkeiten, weil es doch einige Features auch für die Sprachausgabe gibt, die es bei normalen Geräten gar nicht gibt. Nicht mal bei den Handys, die rein von Google kommen, also wie Motorola zum Beispiel. Gut, das war's zum Thema unserer Umfrage. Jetzt kommen wir zu den Testkriterien für Navigations-Apps. Navigations-Apps, was sind das eigentlich? Navigations-Apps sind Apps, die von A nach B, also von Tür zu Tür, führen, möglichst im Fußgängermodus natürlich und mit Sprachausgabe. In den letzten 5 Jahren habe ich diverse dieser Apps getestet und einen Katalog von über 40 Testkriterien aufgestellt. Und wir möchten hier nur die wichtigsten vorstellen, die nach unserer Meinung die wichtigsten sind. Erstens, der erste Punkt, die Bedienbarkeit und Zugänglichkeit. Eine klare Struktur, gute Kontraste und konfigurierbare Einstellungen für sehbehinderte Nutzer vereinfachen die Bedienung. Und alle Elemente müssen von der Sprachausgabe angesagt werden. Dann ist es erstmal einfach, die App zu benutzen. Zweiter Punkt, wird die Startrichtung klar angegeben? Manche Apps schweigen sich total aus. Wenn ich loslaufen will, sie sagen überhaupt nichts. Man muss aufs Display gucken. Wo gehe ich denn? Wo muss ich überhaupt hin? Und dieser Blick aufs Display ist halt vielen nicht möglich. Also wir brauchen hier eindeutige Anweisungen. Drittens, wie weit vor der nächsten Abzweigung erfolgt eine Meldung? Die Anweisung beispielsweise links abbiegen muss möglichst nah an einer Ecke erfolgen. 50 Meter vorher, wenn die Anweisung kommt, dann birgt das die Gefahr von Verwechslungen mit Einfahrten oder Fußwegen, die halt auch nach links abbiegen. Viertens, was passiert beim Verlaufen? Schnell hat man sich verlaufen. Und was ist dann, wenn ich von die Meldung, wenn möglich, bitte wenden, kennen Sie alle vom Autofahren. Ne? Ja. Aber wie reagiert die App, wenn ich von der Route abkomme? Wird etwa nur die Route neu berechnet, dann kann das zu sehr langen Umwegen führen. Fünftens, wie wird das Ziel angegeben? Wird die Straßenseite angesagt? Ich muss ja auch wissen, auf welcher Straßenseite ist das Ziel überhaupt. Außerdem wäre es schön, wenn man noch die Möglichkeit hätte, den Eingang irgendwie anzupeilen, vielleicht mit Vibration oder so. Sechstens, können wichtige Informationen per Knopfdruck am Headset oder einer Fernbedienung ausgegeben werden? Also ein Ziel wäre es wirklich, das Gerät komplett in der Tasche lassen zu können, dass man überhaupt nicht mehr das Gerät in die Hand nehmen muss. Und zum Beispiel an einem Knochenleitungskopfhörer, ich habe jetzt hier einen dabei, das ist ein Kopfhörer, der vor dem Ohr aufgesetzt wird, also am Knochen. Und das Tonsignal kommt über den Knochen in den Kopf, in das Ohr. Und dieser Knochenleitungskopfhörer hat zum Beispiel einen kleinen Punkt, also einen kleinen Schalter mit dem ich zum Beispiel die Anrufe entgegennehmen kann. Der Vorteil von dem Kopfhörer ist, dass ich die Straßengeräusche ja gut weiter aufnehmen kann, weil das Ohr ja völlig frei ist. Es ist ja nicht zu. Und das wäre schön, wenn wir hier eine Möglichkeit hätten, zum Beispiel die letzte Meldung wiederholen zu können oder einfach nochmal zu erfahren, wo bin ich eigentlich? Einfach nur per Knopfdruck. Da ist sicher noch mehr Handlungsbedarf. Gut, dann kommen wir speziell zu den verschiedenen Kategorien von Navigations-Apps. Sandra macht erstmal weiter.
Genau. Bevor wir zu den Kategorien kommen, möchte ich gerne noch an den Akku erinnern, denn Navigations-Apps und besonders, wenn man mehrere zugleich nutzt, wie manche von uns das ja tun, verbrauchen viel Akku. Und deswegen, wenn man längere Strecken zurücklegen möchte, ist es immer gut, einen Ersatzakku dabei zu haben. Dabei sollte man darauf achten, dass man erkennen kann, ob der ein- oder ausgeschaltet ist. Es gibt welche mit Druckknopf und Taster und mehreren Einstellungsmöglichkeiten. Akku an, Akku aus, Taschenlampe an, Handtasche beleuchtet, Akku leer. So ein Teil habe ich bei meiner Cousine gesehen, wäre gar nichts für mich. Ich habe einen gefunden mit Schiebeschalter, da kann ich sehr gut sehen, wann der ein- oder ausgeschaltet ist, der Akku. Aber dafür will ich auch gerade keine Werbung machen, der ist bestimmt schon aus dem Programm genommen. Aber ich wollte auf jeden Fall mal darauf hinweisen, damit man sich darüber Gedanken macht, bevor man sich so etwas kauft. Dann ein anderer wichtiger Punkt ist Magnethüllen. Ich habe irgendwie noch nie eine benutzt. Ich weiß nicht, das ist aber mehr so Zufall. Helmut hat schon die Erfahrung gemacht, ja, ne, dass dein Kompass nicht mehr ging, weil du zu lange eine Magnethülle verwendet hast.
Ja, da waren so 3-4 starke Magneten drin und dann ging der Kompass überhaupt nicht mehr. Und dann hat man natürlich die Himmelsrichtung völlig verloren.
Ja, genau. Ja. Gut, aber jetzt komme ich doch zu den Kategorien, in die wir die Apps gerne einteilen würden. Das sind einmal Apps für den normalen Markt, also Navigations-Apps, dann Navigations-Apps, die speziell für blinde Menschen entwickelt worden sind und Informations-Apps und was man sich über Punkte und öffentliche Verkehrsmittel informieren kann. Zuerst einmal die Frage, warum ist es überhaupt sinnvoll, die Apps so zu unterscheiden zwischen Apps für Sehende oder für alle und Apps für Blinde? Was unterscheidet denn die Apps für Blinde? Naja, hier sind alles Experten. Das kann ich dann also, glaube ich, ganz schnell nur erwähnen, dass wir ja noch zusätzliche Informationen brauchen. Es reicht also nicht, wenn es heißt, ja, biegen Sie in 30 Meter rechts ab, sondern wir möchten gern vielleicht noch hören, welche Straßen wir überqueren oder welche Kreuzungen uns im Weg sind. Einfach, damit wir uns sicher fühlen können, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann möchten wir vielleicht noch unsere Augen ersetzt bekommen durch die App, in dem uns öffentliche Punkte angesagt werden. Das können einige der Apps, die speziell für Blinde und Sehbehinderte entwickelt sind, leisten. Aber zuerst stellen wir mal kurz unsere Lieblings-Mainstream-Apps vor. Also für den allgemeinen Markt. Und das sind für das iPhone und Apple-Karten. Was mir an Apple-Karten besonders gut gefällt, ist, dass wenn man, also erstens, das mache ich zwar selten, aber andere finden es toll, dass man es einfach per Siri starten kann. Bring mich sonst wohin. Und dann tut es das auch. Wo ist sonst wohin? Aber gut, mit richtiger Adresse geht das. Und das Tolle an Apple-Karten ist, dass die Ansagen sehr nutzerfreundlich für uns sind. Es geht zum Beispiel, biegen Sie rechts in die Goethestraße ein, danach in 180 Metern, links auf die Schillerstraße. Das heißt, ich muss einmal nach rechts und einmal nach links. Ich bin also nach der ersten Abbiegung auf der rechten Straßenseite und weiß, ich muss irgendwann nach links. Es ist also praktisch, wenn mir eine Ampel über den Weg läuft oder ich der Ampel, dass ich die dann auch gleich nutze, um nach links zu kommen, dann habe ich es später bei der Abbiegung leichter. Das ist bei Apple-Karten eben gut möglich, weil ich da schon sehr weit im Voraus erfahre, was der nächste Wegpunkt für mich bedeutet, also wo ich da abbiegen muss. Eine andere App, die sowohl auf Android und auch auf iOS läuft und die uns gut gefällt, ist Google Maps. Erstens ist sie auch kostenlos, genauso wie Apple Karten. Und wir finden, die Navigationsanweisungen kommen eigentlich sehr genau an den Ecken und sind auch recht präzise. diese tolle Apple Maps-Ansage, wie ich es beschrieben habe, dass man weiß, wo man über die Straße muss, vermissen wir da. Aber trotzdem eine sehr gute App. Ein weiteres Manko allerdings noch, man kann keine alternativen Routen auswählen. Also man kann auswählen Fußgänger, Auto, sonst was. Aber wenn ich mehrere Fußgängerrouten habe, dann wird mir nur eine davon angezeigt. Und genau, Helmut ist noch großer Fan von Navigon und das soll er dann am besten selber erklären.
Ja. Navigon ist erstmal eine sehr renommierte Navigationsfirma. Sie hat den Sitz in Würzburg, vielleicht deshalb. Nein, aber sie sagt auch sehr genau an den Ecken, wann man abbiegen muss und nicht zu vernachlässigen. Sie hat eine sehr gute Ansicht für Sehbehinderte, nämlich den Navigationspfad im Nachtmodus, der wird sehr stark orange dargestellt, auf schwarzem Hintergrund, also gut erkennbar. Ich wollte noch kurz zu Google Maps sagen, unter Android kann man dann Google Maps mit Spracheingabe auch starten. Also da ist ungefähr das gleiche Verhalten wie bei Apples Karten. Jetzt kommen wir zu den Spezial-Apps. Ne?
Genau, die erste von denen, die wir dafür erwähnenswert halten, gibt es sowohl unter iOS als auch Android. Und das ist Via Optana von Novartis. Und das ist eine sehr einfache App. Ich habe mir sagen lassen, dass die auch optisch sehr gut gestaltet ist. Genau, das kannst du ja gleich noch. Also, willst du es kurz beschreiben?
Ja, kurz optimal für Sehbehinderte. Es gibt nur drei große Schaltflächen und es gibt auch ein Menü, wo man noch die Einstellungen für Sehbehinderte konfigurieren kann.
Genau. Und das Besondere an Via OptaNav ist, dass es eben zusätzlich, also es basiert auf OpenStreetMap-Kartenmaterial und es sagt die Kreuzungen an, die einem auf dem Weg begegnen, sodass man ungefähr weiß, wo man ist. Es kann also wirkliche Routennavigation und es sagt mir, das finde ich sehr gut, immer auf dem Weg dann immer mal wieder an, in 60 Metern rechts abbiegen und dann kommt in 30 Metern rechts abbiegen. Das heißt, ich höre, ich befinde mich auf dem richtigen Weg, denn ich bin ja der Abzweigung schon näher gekommen. Das Schöne an Via OptaNav ist eben auch, dass man es über den Kopfhörer oder das Headset steuern kann, soweit das Headset die entsprechenden Funktionen unterstützt. Das wird sehr oft realisiert über die Musikwiedergabesteuerung und wenn man da ein Headset hat, das alles davon kann, dann kann man auch alle Funktionen, die von Via OptaNav unterstützt werden, per Headset bedienen. Also Standort ansagen, Standort speichern, Navigationsanweisungen wiederholen. Das geht in Via OptaNav. Eine andere App, die wir auch sehr gut finden, die viel Potenzial hat, leider aber recht schwierig zu lernen ist, ist MyWay vom Schweizerischen Blindenverband. Das ist auch eine App, die auf OpenStreetMap-Kartenmaterial basiert. Und sie sagt Kreuzungen an, wenn man sich die entsprechenden Dateien runtergeladen hat. Und da sieht man dann eben schon, das ist eher eine App für Bastler. Aber diejenigen, die sich damit beschäftigen, würde ich sagen, werden da schon von, die Mühe lohnt durchaus. Also ich finde die von der Navigation her sehr beeindruckend genau. Leider ist das Kartenmaterial, man kann nicht einfach, ich lade mir eine OSM-Datei runter und nehme die da rein, sondern die muss bearbeitet werden. Der Schweizerische Blindenverband stellt da zwei Dateien zur Verfügung, die sind aber jetzt leider schon fast, na doch, die sind 2 Jahre alt. Das ist eigentlich fast genau 2 Jahre alt. Ich glaube, 28. Februar 2015 oder so. Und die wurden leider nicht aktualisiert. Es gab mal ein Tool, mit dem man sich die selbst erzeugen konnte. Das finde ich nicht mehr, aber ist auch viel Bastelarbeit. Also die App hat wahnsinnig viel Potenzial. Ihre Nutzeroberfläche sollte vereinfacht werden. Und dann wäre das ein ganz tolles Werkzeug, wenn auch die Karten noch aktualisiert würden. Das sind so unsere Empfehlungen für iOS. Und Helmut wird uns jetzt von den Android-Apps berichten und besonders noch von seiner Neuentdeckung, die er vor lauter Begeisterung dann gleich noch übersetzt hat.
Genau, das ist NowNav für Android. NowNav benutzt Google-Material und hier kann man eben genau auswählen, welche Alternativrouten man gehen möchte. Auch werden Points of Interest angesagt, Kreuzungen, die Abzweigungen werden sehr exakt vorher angesagt und sie ist, ich habe noch keinen Punkt gefunden, komplett barrierefrei mit Sprachausgabe. Kostet allerdings 33 Euro. Ja, aber gut, das ist eine empfehlenswerte App. Dann empfehle ich die Gratis-App. Ah ja, die Kopfhörersteuerung, danke. Man kann mit NowNav tatsächlich die letzte Ansage wiederholen lassen, eben mit diesem Schalter, den ich gerade an dem Knochenleitungskopfhörer gezeigt habe. bekommt man, also da haben sie schon ein Kriterium schon so umgesetzt, wie wir es gerne haben wollen. Dann habe ich noch Navigator von Map Factory für Android. Das ist eine App, die jetzt mit Sprachausgabe nicht nutzbar ist, aber für Sehbehinderte gut geeignet, die also die Straßennamen, auch wenn man zoomt, sehr groß darstellt. Das ist ja, Sie kennen das vielleicht von Google, wenn Sie da mit der Fingerspreizgeste rangehen, die Straßennamen werden immer kleiner. Hier bleiben die Straßennamen groß und die Route, die man laufen muss, ist auch wunderbar zu erkennen. Also diese App ist wirklich gut nutzbar für Sehbehinderte. Gut. Dann kommen wir zu Apps für Orientierung und zum Reisen.
Genau. Also eine App, die sicherlich einige von Ihnen schon kennen, ist der Blind Square. Das ist eine App, mit der man zum einen in der man Punkte in der Umgebung sich anzeigen lassen kann, aber man kann auch einfach nur das Telefon in die Tasche stecken, wenn man den entsprechenden Kopfhörer hat, und damit loslaufen und bekommt dann praktisch die Umgebung beschrieben oder angesagt. Es gibt also öffentliche Punkte, die automatisch angesagt werden. Dann werden Kreuzungen automatisch angesagt und man kann genau einstellen, was genau man angesagt haben möchte. Also ich finde, diese App bietet viel für Einsteiger, einfach weil sie so unkompliziert ist, wenn man erstmal nicht so sehr viel einstellen möchte. Man kann sie dann aber auch sehr stark an seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Blind Square hat keine eigene Navigation, weil wir es sinnvoll finden, dass man Karten, die Karten-App auswählen kann, die gerade am besten geeignet ist. Also wenn ich zum Beispiel Google Maps gern habe, kann ich damit eben losgehen, oder ich habe lieber Apple Maps oder Navigon TomTom. Es gibt, glaube ich, 10 oder mehr Apps, die unterstützt werden. Seit neuestem auch die Sendero-Apps von so RNIB Navigator haben wir ja in Deutschland. Okay, dann gehe ich weiter vom Mikrofon weg. Ist das besser? Nö, dann kann ich gerade stehen, dann ist es auch.
Geht schon.
Verzeihung. Ja, jetzt muss ich was sagen, damit man das hören kann. Ist es besser?
Besser.
Gut, dann tut mir leid für die Ohrenschmerzen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, also man kann also verschiedene Apps damit nutzen. Man kann vorher eine fremde Umgebung erkunden. Das ist der sogenannte Simulationsmodus. Das heißt, man kann auch Punkte, also ich konnte jetzt vorher sagen, ich will vom Bahnhof Zoo, da bin ich angekommen, zum Hotel Sylter Hof, und ich konnte diese Punkte von zu Hause aus mit Blind Square an meine Karten-App übergeben und mir dann vorher schon mal den Weg angucken, sodass ich weiß, was da auf mich zukommt und so. Das geht. Zum anderen beinhaltet Blind Square dann aber auch noch eine Indoor-Lösung, auf die wir dann später noch zu sprechen kommen werden. Und es hat ein Audiomenü, ist also auch über den Kopfhörer steuerbar, und das kann man eben auch konfigurieren, sodass es so viel oder wenig ansagt, wie man eben möchte. Die Funktion, die man da eben braucht, wird in Finnland entwickelt. So, und ja, jetzt fehlen noch die öffentlichen Verkehrsmittel.
Ja. DB-Navigator zum Beispiel habe ich heute sehr gut gebrauchen können.
Wegen deiner Verspätung.
Mein Zug zu spät kam, ja, genau.
Ja, der ist auch ziemlich gut nutzbar, obwohl da noch Luft nach oben ist. Es wissen ja bestimmt viele von Ihnen, dass die Deutsche Bahn gerade an einer eigenen App noch, na gut, das ist natürlich auch eine App der Deutschen Bahn, also sie arbeiten an einer barrierefreien App, und der DB-Navigator ist aber im Moment, hat er noch viel mehr Funktionen als diese andere App, und ist eigentlich auch bedienbar. Manchmal stürzt er ab und dann weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass ich das mit VoiceOver nutze oder ob er auch so abgestürzt wäre. Aber er bietet viele Informationen, ist gut nutzbar. Eine weitere App, und er unterstützt natürlich Echtzeitdaten. Das tun ja auch nicht alle Apps für öffentliche Verkehrsmittel. Und ist in ganz Deutschland nutzbar. Das trifft ja auch nicht auf alle zu. Wir finden noch den Abfahrtsmonitor empfehlenswert. Der hat leider keine Echtzeitdaten, aber er beruht auf der Website der Deutschen Bahn und zeigt mir da, also nicht auf der Website, sondern auf dem Smartphone, dann alle Fahrpläne an, die ich sehen möchte. Ich kann mir welche suchen, ich kann mir Haltestellen so konfigurieren, dass mir dann nur die Busse angezeigt werden, die ich auch tatsächlich nutzen möchte. Und das finden wir sehr praktisch. Er wurde allerdings lange nicht mehr weiterentwickelt. Wir hoffen, dass er noch weiterhin gut funktioniert, wenn man auch auf die Echtzeitdaten, was da heißt, also keine Informationen über Verspätungen oder so, verzichten muss. Eine andere barrierefreie App, die wir noch erwähnen möchten, ist Moovit mit Doppel-O. Die ist nicht überall in Deutschland einsetzbar, aber sie ist ein sehr schönes Beispiel dafür, erstens, dass sich Entwickler wirklich Mühe gegeben haben mit der Barrierefreiheit, und sie ist wirklich überregional einsetzbar, denn auch international kann man die verwenden, und ganz Belgien wird unterstützt, ganz Dänemark wird unterstützt, teilweise Frankreich und natürlich noch viele andere Länder. Ich kann jetzt nicht sagen, welches Land in welchem Maß unterstützt wird, aber das hat eben den Vorteil, dass man, wenn man irgendwo im Ausland ist, nicht erst noch eine App in der Landessprache suchen muss. Und Moovit unterstützt auch Echtzeitdaten und ist eben wirklich ein tolles Beispiel auch für einen Entwickler, der sich viel Mühe mit Barrierefreiheit gegeben hat. Und jetzt stellt Helmut noch Öffi vor für Öffi, Android.
Ja, Öffi, ganz kurz, hat den großen Vorteil im Gegensatz zum Abfahrtsmonitor, dass man zu den Haltestellen sich navigieren lassen kann. Also sie verbindet dann mit einer Navigations-App und man kann ja, man hat sich verlaufen, man findet irgendeine eine Haltestelle in der Nähe und man kann sich dann dahin führen lassen. Also tolle, tolle App, auch gratis für Android. Gut, dann kommen wir zu den Indoor-Orientierungskriterien. Von Ilka, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, ja, du das mal.
Okay. Wir möchten als nächstes ein paar Kriterien für die Bewertung von Indoor-Lösungen vorstellen. Das ist ein Vorschlag von Ilka Pirtima, das ist der Entwickler von Blind Square aus Finnland. Und das soll einfach nur so als Anregung dienen, was man sich von Indoor-Lösungen wünschen kann, wonach man die Ausgereiftheit verschiedener Produkte bewerten könnte, ist aber nicht als letzt- und endgültige Liste gemeint, sondern wie gesagt als Denkanstoß. Also zum einen sollten Nutzerprofile unterstützt werden, damit verschiedene Nutzergruppen gezielt Informationen bekommen können. Also Sehbehinderte brauchen andere Informationen als Rollstuhlfahrer, Sehende brauchen andere Informationen als Sehbehinderte. Und auch Sehende können von Indoor-Lösungen profitieren. Nämlich, wenn sie vielleicht im Ausland sind, dann kann man ja sehr schlecht alle Schilder und alles Mögliche dann auch noch in, ja, weiß nicht, wie viele Sprachen der Welt übersetzen. Aber mit einer App ist es mir möglich, genau jedem die Informationen zu liefern in der Sprache seines Telefons. Und damit das möglich ist, sollte die Indoor-Lösung auch leicht mehrsprachig sein. Also man sollte sehr leicht mehrsprachige Nachrichten einpflegen können. Für blinde und sehbehinderte Nutzer ist es wichtig, dass die Nachrichten so kurz wie möglich sind, damit der Hörsinn nur so wenig wie möglich in Anspruch genommen wird und dann für die Umweltgeräusche zur Verfügung steht. Das heißt, Anfangsinformationen sollten so kurz und klar wie möglich sein und dann sollte der Nutzer Gelegenheit haben, ausführlichere Informationen anzufordern, wenn er das braucht. Und darauf muss dann eben hingewiesen werden und dann muss ihm die Möglichkeit gegeben werden, das eben anzuwählen. Dann sollte so ein System richtungsabhängige Meldungen unterstützen. Das heißt, wenn ich das Gebäude betrete, möchte ich vielleicht wissen, ja, von rechts ist die Rezeption, von links geht es zu den Fahrstühlen und so weiter. Und wenn ich aber rausgehe, möchte ich vielleicht wissen, wo der Taxistand und die Bushaltestellen sind. Also, wie gesagt, richtungsabhängige Hinweise sollten unterstützt werden. Dann sollte ein Zugriff auf Schilder oder Anzeigen möglich sein. Also alles, was im Gebäude visuell oder durch Schrift angegeben wird, sollte auch über die App möglich sein. Das könnten Fahrpläne könnten das sein, das könnten aber auch Speisekarten sein von mir aus. Also alles, was eben visuell wiedergegeben wird, also durch Schrift. Dann wäre es toll, wenn es Schnittstellen gibt zu automatischen Türen oder Fahrstühlen. Da kann ich vielleicht erwähnen, dass das Ilka Pittima mit einem Prototyp entwickelt hat für Kone. Das ist eine finnische Marke für Fahrstühle und Rolltreppen. Ja, wir haben festgestellt, es gibt sogar Kone im BFW.
Ja, genau.
Es ist also recht weit verbreitet und es ist also möglich, manche von denen über die App zu steuern, sodass irgendwann mal Ziel sein könnte, dass man halt sagen kann, wo man hin möchte, der App. Und dann wird mir der richtige Fahrstuhl gerufen, der hält auch an der richtigen Stelle an und sagt mir, dass ich aussteigen kann. Also das wäre so das Endziel. Ja? Und dazu müssten natürlich diese Indoor-Lösungen auch interagieren können mit den elektronischen Geräten, mit denen so ein Gebäude ausgestattet ist. Also wie gesagt, Türen, Fahrstühle, Rolltreppen, was auch immer da verbaut wird. Ja, und dann finden wir es noch sehr wichtig, dass bewegliche Objekte sollten geortet werden können, also Busse, U-Bahn und sowas. Genau, damit da die Anweisungen richtig erfolgen können oder die Beschreibung der Situation. Und ganz wichtig finden wir außerdem noch, dass Mobilitätslehrer an der Erstellung der Anweisungen beteiligt sind, damit die halt das Vokabular enthalten, das Blinde und Sehbehinderte gewohnt sind und eben so kurz und knapp wie möglich beschrieben werden. Wie gesagt, das Hören brauchen wir auch für die Umwelt. Das sind so die ein Vorschlag für einen Kriterienkatalog.
Wir wollten noch die Indoor-Lösungen vorstellen. Ich bin leider gleich auf die BFW-Lösung gerutscht.
Schafft ihr das in 10 Minuten? Wäre das ganz gut?
Ja, das schaffen wir.
Super.
Ich mache es noch kurz, weil wir wollen ja noch einen Film zeigen. Ich wollte nur ganz kurz zwei Lösungen noch vorstellen. Also Fraunhofer Fokus stellt sich ja nachher noch vor. Und Mindhex hat ja hier sogar im Hotel eine Lösung zum Vorstellen. Und ist in Berlin, kommt aus Berlin und verwendet QR-Codes, NFC-Chips, also Near-Field-Communication-Chips und Beacons. Ich habe hier ein Beacon in der Hand, das ist so ein Zylinder mit einem Chip, der Nachrichten oder Codes sendet an das Smartphone über eine Datenbank. In der Datenbank sind dann die Texte, die jetzt meinetwegen auch ein Rehabilitationslehrer für Orientierung und Mobilität dann da reinschreiben kann. Und wir haben im BFW Würzburg auch eine App, die voraussichtlich im Mai für Android herauskommen wird. Erstmal nur für unsere Teilnehmer. Und ich möchte jetzt nicht nochmal aufzählen, was die alles so kann. Es entspricht so in etwa den Indoor-Kriterien, die wir vorhin gehört haben. Wir haben noch zusätzlich noch zeitbezogene Informationen und außerdem können wir auch noch Geodaten von außen, also praktisch über GPS, in unsere Datenbank einbeziehen. Wir haben an allen Türen QR-Codes flächendeckend im BFW. Und was relativ neu ist, wir haben gestern die Lieferung von Osram bekommen, von LED-Leuchten, die wir schon mit 4 Leuchten in den Treppenhäusern im Einsatz haben, die jetzt in den Leuchten auch Beacons haben, also die über Strom betrieben werden und damit Informationen dann weitergeben können. Die haben wir auch in unsere Datenbank eingebaut. So, und dann kommen wir natürlich zum Blind Square Beacon Positioning System. Und da wird mir schnell mal einen Film zeigen, der dauert etwa 7 Minuten, also sind wir noch gut in der Zeit. Nur es gab noch ein technisches Problem, jetzt brauchen wir noch mal Hilfe, wie wir den starten könnten. Ich schließe jetzt mal die PowerPoint.
Genau. Aber wir haben keine NFCs in dem
BFW. Wir haben ein, zwei NFCs auch. Ja.
NFC ist ja gerade unter Android deutlich komfortabler.
Genau. Genau, unter Android sind NFC-Chips viel besser anzusprechen als unter dem iPhone, was ja noch.
Das,
genau. Genau. Ja, die benutzen es nur für Bezahlsysteme. Jetzt geht es schon los mit dem Film. Ah ja, jetzt müssen wir vielleicht nochmal anfangen. Können wir nochmal anfangen? Ein bisschen drüber ziehen, genau. Ich ziehe mal hoch.
Wo geht nochmal die Lautstärke?
Also jetzt läuft Frau Pilz.
Im Folgenden möchte ich gerne zeigen, wie Blind Square sowohl Outdoor, also außen, als auch Ihnen bei der Indoor-Navigation helfen kann und wie diese beiden Systeme nahtlos ineinander greifen. Ich bin hier an der Bushaltestelle beim BFW Würzburg und werde zum BFW gehen, wo ein Indoor-System installiert wurde, das wir dann einfließen werden.
20 Meter, Friedenstraße, Landstraße und Sonnenstraße.
Also die Querstraße wird angesagt. Dann kommen wir an eine T-Kreuzung mit Bodenindikatoren.
20 Meter, Friedenstraße und Günterslebener Straße.
Und Sandra geht es nach rechts über die Straße.
20 Meter, Günterslebener Straße und Sonnenstraße. Bushaltestelle, Paar Sonnenstraße. Ungefähr 6 Meter.
Ja, die Bushaltestelle ist nicht weit weg. Man sieht jetzt noch einen Wegweiser, wo drauf steht Berufsförderungswerk für Sehende eben.
Und an dieser Stelle ist jetzt schon fast der erste Beacon installiert. Und das bedeutet, dass wir nun in das Indoor-System übergehen. Das heißt, wir bekommen eine Wegbeschreibung zu hören und danach einen kurzen Ton. Und wenn man den hört, kann man das iPhone schütteln und bekommt dann noch eine ausführlichere Beschreibung. Die kann man also auch nur dann anfragen, wenn man sie wirklich braucht.
Zebrastreifen.
Haupteingang BR in Würzburg. Geradeaus, herzlich willkommen im BR in Würzburg. Auf 11 Uhr befindet sich das Wohngebäude mit Casino, Küche und dem Empfang. Auf 1 Uhr das Qualifizierungsgebäude und auf 3 Uhr befindet sich die gewerblich-technische Qualifizierung. Wegbeschreibung zum Empfang. Gehen Sie etwa 40 Meter bergab. Dann folgen Sie den Weg nach links am Casino entlang. Kurz vor dem Eingang geht es wenige Meter nach rechts.
Das Indoor-System von BlindSquare unterstützt richtungsabhängige Ansagen. Wenn ich das Gebäude jetzt betrete, bekomme ich Informationen über das, was vor mir ist, also das Innere des Gebäudes. Und wenn ich das Gebäude wieder verlasse, dann bekomme ich Informationen auch über das, was vor mir ist, aber dann eben, was außerhalb des Gebäudes liegt. Die Richtung wird über den Kompass des iPhones erkannt.
Eingangsbereich Wohngebäude. Geradeaus. Herzlich willkommen im BFW Würzburg. Sie betreten das Gebäude in südlicher Richtung.
Guten Tag.
Hallo, wie kann ich Ihnen helfen?
Ich suche das Büro von Herrn Karpstein.
Sie gehen gerade aus der Tür raus, nach rechts, dann geradeaus am Speisesaal entlang, bis Sie zum Haupteingang vom Qualifizierungsgebäude kommen. Der Herr Karpstein befindet sich im ersten Stock und nähere Informationen erhalten Sie über das akustische Leitsystem.
Ah, vielen Dank.
Bitte schön.
Das war unser Bufti, hat sie ganz gut gemacht.
Geradeaus. Eingang vorbereitende Maßnahmen. Auf der rechten Seite befinden sich die Stempeluhr und der QR-Code für den Speiseplan. Nach wenigen Metern rechts gelangen Sie durch eine Glastüre in einen Flur mit Erdgeschoss. Nach links geht es zu den Toiletten, geradeaus zum Aufzug und Treppenhaus, die mit einem Notenboden gekennzeichnet sind. Daran vorbei kommen Sie zum Anwender-Help-Center.
Jetzt geht's ins Treppenhaus.
Osttreppenhaus mit Aufzug, Ebene 0.
Wieder schütteln.
Sie befinden sich auf Ebene 0. Dieses Treppenhaus verbindet die Ebene 9 Tiefgarage mit der Ebene 2 Leitung und Teams der Qualifizierung. Auf Ebene 1 befinden sich die Kursräume der vorbereitenden Maßnahmen. Warnung, im Gegensatz zum Wohngebäude verlaufen die Treppen quer zur Eingangstür.
Das Besondere in diesem Treppenhaus ist, dass die Beacons in Osram-LED-Leuchtstoffröhren verbaut sind. Das heißt, eine kontinuierliche Stromversorgung ist sichergestellt und man kann eben Beacons ganz verschieden einbauen, hier eben in die Lampen.
Osttreppenhaus mit Aufzug, Ebene 1. Vom Treppenhaus aus nach links führt ein Verbindungsgang zu den Hauptmaßnahmen mit Aufenthaltsraum, Kaffee- und Getränkeautomaten. Nach rechts finden Sie die vorbereitenden Maßnahmen mit der blinden technischen Grundrehabilitation und dem Grundkurs physikalische Therapie. Außerdem hat hier der Rehaberater Herr Karpstein sein Büro in Zimmer 1714.
Da ist er. Wir kommen jetzt an die Tür mit QR-Code.
Das Besondere hier im BFW ist, dass viele Türen mit QR-Codes ausgestattet sind. Auf manche dieser QR-Codes wird innerhalb des Indoor-Orientierungssystems hingewiesen, auf diesen hier allerdings nicht.
Das war gut, ne?
Dass die QR-Codes sich immer auf der Seite der Tür befinden, wo die Türklinke ist, also in diesem Fall links und immer rechts am Türschild. Und BlindSquare hat einen QR-Code-Leser integriert. Und so können die Punktschriftschilder noch ergänzt werden, denn auf einem QR-Code kann man sehr viel mehr Informationen unterbringen als auf einem Punktschriftschild.
Werkzeuge, Taste. Werkhinweis, Aktion wählen. QR-Code-Leser, Taste, QR-Code-Leser.
Also Sandra hat es sehr schnell hinbekommen.
Raum 1714. Zurück, Taste. Raum 1714. Überschrift. Ebene 1, Bereich 7, Raum Nummer 1714. Reha- und Integrationsmanagement-Beratung Dirk Karpstein, Telefon 854, dirkkarpstein@bfwwürzburg.de. Bürozeiten mit guter Erreichbarkeit, Montag, 9 Uhr, 10 Uhr.
Jetzt sieht man noch die... Man sieht noch die beteiligten Firmen. Seit August haben wir das System als Pilotprojekt der Firma Dräger und Lienert. Hat das hier bei uns im BFW installiert. Und ja, das war unser Film. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, ihn anzugucken. Und ja, du wolltest noch was sagen?
Ja, genau, wir wollten noch drauf... ist das an? Nee, ist nicht.
Doch.
Ja, okay. Wir wollten noch darauf hinweisen, dass Dräger und Lienert nachher auch, oder heute Abend, denke ich, noch das System anhand eines Modells zeigen möchten. Und eventuell wird es noch eine spontane Installation hier im Hotel geben, sodass das dann auch jeder in Natura ausprobieren kann. Genau. Dafür braucht man Blind Square Event. Ich weiß gar nicht, ob darauf hingewiesen wurde im Rahmen der...
Ja.
Ah, sehr gut. Dann wissen alle Bescheid. Und wir machen Platz für den nächsten.
Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja. Vielen Dank.